40 cm Stahlbeton. Wer so eine Wand durchbrechen will, braucht keinen Hammer. Er braucht Zeit, einen wassergekühlten Spezialbohrer und die absolute Gewissheit, dass niemand ihn hört. Gelsenkirchen, 27. Dezember 2025. Während draußen die letzten Weihnachtskerzen abbrennen, kriechen mehrere Gestalten durch ein Loch einer Tresorwand. Sie haben rote und grüne Handschuhe an und sie wissen genau, wo die Kameras sind. Und sie wissen, dass die Alarmanlage ihnen keine Probleme machen wird. Als die Mitarbeiter am Montagmorgen den Tresorraum betreten, finden sie keine Bank mehr vor. Sie finden eine Müllkippe aus 50.000 Gegenständen, zerfressen von Säure. 3.100 Schließfächer sind leer. Die Ersparnisse ganzer Generationen weg. Es ist das Überbleibsel von einem der spektakulärsten Kriminalfälle der deutschen Geschichte.
Dreister Diebstahl, Einbrecher in Gelsenkirchen bohren über die Feiertage ein Loch in den Tresorraum und räumen die Sparkassen.
Wo ist die Sicherheit hier? Ich habe hier komplett meine Ersparnis hier angekauft und hier angelegt.
Der geschätzte Schaden laut Opferanwalt 300 Millionen Euro, vielleicht sogar mehr. Viele Betroffene fühlen
sogar
sich
Netto, Lidl, Aldi, die haben Bewegungsmelder. Alarmanlagen. Wir reden hier von Sparkasse.
Der Millioneneinbruch in die Sparkasse von Gelsenkirchen. Noch immer sorgt der Fall für Schlagzeilen.
3000 Schließfächer geleert. Und alle fragen sich, wie genau haben es die Täter eigentlich in den Raum reingeschafft?
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Galileo-Podcasts. Ich bin Peter Kreiner aus der Galileo-Redaktion. Ich erinnere mich noch genau, als ich kurz nach Weihnachten 2025 selbst zum ersten Mal in den Nachrichten von diesem Raub in Gelsenkirchen gehört habe. Ganz ehrlich, damals war mir absolut noch nicht klar, was für ein außergewöhnlicher Coup da wirklich dahinter steckt. Ich dachte, das ist halt ein Einbruch wie viele andere. Doch erst jetzt, nachdem ich erfahren habe, was die Täter alles geplant und gemacht haben, ist mir bewusst geworden, das hätte genauso gut aus der Feder eines Drehbuchautors für Hollywood-Filme stammen können. Aber wie weit sind wir heute? Was wissen wir über die Menschen unter den Masken? Mein Kollege, Galileo-Reporter Matthias Fiedler, hat sich mit Thomas Nowacek unterhalten. Er ist Leiter der Pressestelle der Polizei Gelsenkirchen und das offizielle Sprachrohr der Sonderkommission, die in dem Fall ermittelt. Matthias wollte von ihm wissen, was der aktuelle Stand ist. Und hier ist die Zusammenfassung des Polizeisprechers.
Am 29. Dezember um 3.58 Uhr sind wir über einen Brandmeldealarm aufmerksam geworden auf diesen Einbruch in der Sparkasse. Was wir eben vorgefunden haben, war nicht ein Brand, sondern diesen Einbruch. Die Kolleginnen und Kollegen haben ein Loch in einer Tresorwand festgestellt. Daraufhin sind bei uns natürlich alle Alarmsysteme hochgefahren worden und seitdem ermitteln wir nahezu rund um die Uhr, um hier Tatverdächtige zu ermitteln.
Als die Ermittler am 29. Dezember den Tresorraum betreten, ist nichts mehr, wie es vorher war. Was sie da sehen, ist eigentlich eine Müllkippe aus 50.000 Gegenständen, zerfressen von Säure. Ein Foto davon packen wir euch in die Shownotes. Schaut gerne mal rein.
Aber das ist das erste Bild, was uns zeigt, was die Kollegen vorgefunden haben, tatsächlich vor Ort. Das ist unmittelbar nach Tatbegehung aufgenommen worden.
Das ist ein unglaubliches Chaos. Das ist alles so bunt. Ich habe mich da gefragt, was haben die Leute denn in den Schließfächern? Oder ist das einfach irgendein anderer Kram, der da gelagert wurde?
Nein, also wir sehen ja hier den Blick aus dem Archivraum. Hinten das Loch, wo die Täter dann in den Tresorraum eingedrungen sind. Und ja, die haben einfach wahllos die Sachen durch dieses Loch geschmissen und in den einzelnen Schließfächern, da waren halt ganz viele Dokumente, Urkunden, Kunstwerke teilweise, Briefumschläge, alles Mögliche, was man hier auf dem Boden verstreut sieht, war dort in den Schließfächern gelagert worden. Alles, was die nicht gebraucht haben oder was für sie nicht wertvoll war, haben sie einfach liegen lassen.
Hunderte Millionen Euro an Werten wurden hier einfach durch die Luft geworfen und alles, was für die Täter keinen direkt erkennbaren Wert hatte, landete am Boden. Aber drehen wir die Uhr mal etwas zurück. Wie sind die überhaupt ungestört in das Allerheiligste der Bank reingekommen? Die Vorbereitung war logistisch meisterhaft. Die Bank steht in der Innenstadt von Gelsenkirchen und neben dem Gebäude, in dem die Sparkasse ihren Tresorraum hat, gibt es ein Parkhaus. Vom dritten Kellergeschoss dort gibt es eine Zufahrt zur privaten Tiefgarage der Sparkasse. Dort führt eine blaue Tür in die Räume der Sparkasse bis hin zu einem Archivraum. Und über diesen Archivraum sind die Täter dann in den Tresorraum eingebrochen.
So, wir sehen, die sind mit hoher Gewalt vorgegangen. Die müssen eine große Maschine dabei gehabt haben. Allseits ist dieser Begriff vom Kernbohrer ja mittlerweile bekannt. Ein solches Gerät haben die hier eingesetzt. Das Loch hat einen Durchmesser von ungefähr 40 Zentimeter. Das heißt, es ist ein ziemlich großer Bohrer gewesen. Wie lange genau gebohrt worden ist, können wir im Moment noch nicht sagen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Ja, aber grobe, hohe Gewalt, die dann diesen Zutritt zum Tresorraum verschafft hat.
Jetzt könnte man ja denken, wenn die da mit dem fetten Bohrer zugange sind, da drüber sind Wohnungen, da sind Geschäfte, da sind ja auch Menschen. Und gerade Weihnachten ist man ja zu Hause eigentlich so. Ne?
Ja.
Sie haben wahrscheinlich mit allen Leuten, die da leben, gesprochen. Oder gab es irgendeinen Hinweis oder haben die alle nichts gehört?
Nein, selbstverständlich haben wir mit den Leuten gesprochen. Was wir allerdings sagen können, ist, dass so ein Kernbohrer eben nicht so ein lautes Geräusch macht wie eine Schlagbohrmaschine, die jeder zu Hause hat, wo also die Geräusche durch alle Etagen gehen, sondern wir haben uns erklären lassen, dass diese Kernbohrer eben mehr oder weniger ein schleifendes Geräusch erzeugen, was eben durch die Wasserkühlung, die auch noch hier eingesetzt worden ist, mutmaßlich gar nicht zu einem so lauten Geräusch geführt hat, sondern eher zu einem permanenten, eher leisen Schleifen, würde ich sagen. Insofern muss man jetzt nochmal genau recherchieren, auch drei Etagen darüber, die Anwohner wirklich sowas gehört haben könnten.
Ich kann mir vorstellen, ein Geräusch, was ich normal nicht jeden Tag höre, ja, das nervt ja. Und gerade Weihnachten habe ich schon mal angerufen und sagen, Leute, wer renoviert denn hier seine Bude? Genau. Aber wie gesagt, das waren nicht so Renovierungsgeräusche, wie man sie von zu Hause kennt.
Und man muss bedenken, darüber kommen auch noch zwei Etagen Sparkasse und darüber fangen dann erst die Wohnungen an. Insofern ist da noch mal sehr viel Dämmmaterial dazwischen. Also wie gesagt, wir können es noch nicht genau sagen.
Galileo-Reporter Matthias Fiedler wollte mehr darüber wissen. Auf Join könnt ihr sehen, wie er in einem Experiment testet, wie schnell man mit so einem Bohrer durch Beton kommt und wie laut der ist und auch, wie verdammt schwierig es ist, ein Schließfach aufzuhebeln. Leise sind Kernbohrer definitiv nicht und sie brauchen Wasser zur Kühlung. Das haben die Täter von der Damentoilette abgeleitet.
Also was wir auf jeden Fall sagen können, sie haben einen Hum- und Kraftaufwand betrieben. Das macht das Bild, glaube ich, sehr eindeutig deutlich. Es ist eine große Maschine eingesetzt worden, ein Kernbohrer. Das Wort kennt mittlerweile, glaube ich, jeder in Deutschland. Mit dieser großen Maschine ist eben präzise dieses Loch gebohrt worden, genau an der Stelle, um in diesen Tresorraum reinzukommen. Und ja, das Loch hat einen Durchmesser von ungefähr 40 Zentimeter. Das heißt, mit etwas Glück passen wir beide vielleicht doch durch, aber darüber hinaus wird es dann schon eng. Und es muss halt so gewesen sein, dass sie dann durch dieses Loch reingegangen sind, um diese ganzen Wertgegenstände rauszuholen.
Also es waren auf jeden Fall mehrere Schlanke dabei, weil die mussten ja dann auch da drin noch die ganzen Fächer aufbrechen. Das kann ja nicht einer machen.
Na, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau, wie viele da im Tresorraum am Werk waren. Wir gehen allerdings schon von mehreren Tätern aus, die auch im Raum selber unterwegs waren. Ja, man muss eben einigermaßen schwanz sein, um da durchzupassen. Ja, wir wissen auf jeden Fall, dass am 27. Dezember bereits schon um 10.45 Uhr das erste Schließfach aufgebrochen worden ist.
Hat das so einen Alarmmechanismus, das dann die Zeit aufzeichnet? Oder?
Genau, es gibt ein System in der Sparkasse, das zeichnet auf, wann Schließfächer geöffnet und geschlossen werden. Und hier haben wir halt definitiv den Beweis, dass um 10.45 Uhr am 27.12. das erste Schließfach aufgebrochen worden ist. Und die Aufzeichnung endet am selben Tag um 14.44 Uhr.
Die Täter räumen alles aus. Über 3000 Schließfächer knacken sie und suchen sich das Wertvollste raus. Und das, was in ihren Augen nicht wertvoll war, das werfen sie einfach auf den Boden. Die Täter waren also auch einige Zeit am Werk, denn ein Schließfach lässt sich nicht einfach so öffnen. Da braucht es schon Gewalt für. Da könnte man annehmen, dass es durch kleine Verletzungen ja auch irgendwelche DNA-Reste am Tatort geben müsste. Aber die Täter haben auch daran gedacht. Bevor sie verschwanden, versprühten sie am Tatort Chemikalien und verteilten angeblich sogar absichtlich fremde Haare, um die DNA-Analyse unmöglich zu machen.
Auch da sind wir natürlich mitten in der Ermittlung. Da kann ich dich ins Detail gehen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, dass Täter uns nicht unbedingt einfach gemacht haben. Der Raum ist mit einer Chemikalie übersät worden, sodass man viele Spuren eben unkenntlich machen wollte. Das ist uns mittlerweile bekannt. Und darüber hinaus geben wir uns alle Mühe, um eventuelle Spuren feststellen zu können, die vielleicht nicht irgendwie geschädigt oder beschädigt worden sind.
Ich habe auch gehört, die hätten irgendwie Feuerlöcher noch da versprüht. Oder sogar Haare verteilt?
Ja, da kann ich nicht ins Detail gehen. Da gibt es viele Gerüchte, die da im Umlauf sind. Was wir sagen können, ist, dass es die Täter uns nicht gerade leicht gemacht haben. Es ist ja auch Wasser eingesetzt worden bei diesem Bohrer zum Beispiel, was auch viele Spuren verwischt etc. Wir haben da schon eine Menge zu tun, aber wir geben uns alle Mühe und da können Sie sich wirklich sicher sein. Wir tun alles, um hier eventuelle Spuren sicherstellen zu können.
Das vielleicht Bitterste an dem Fall: Die Polizei war schon vor der Entdeckung vor Ort.
Ich habe mal gehört, dass es einen Feueralarm gab und dass halt jemand hingefahren ist. Man hat nichts gesehen an der Filiale und wieder weggefahren ist. Ist das ein Gerücht nur oder war das?
Nein, es gab im Vorfeld bereits auch schon einen Feueralarm, 2 Tage vorher. Da mussten die Kollegen aber davon ausgehen, dass kein Feuer ausgebrochen ist. Da gibt es eine spezielle Abfolge, wie man dann vorgeht, wenn ein Feuer ausgebrochen ist, also wenn ein Feueralarm auslöst. Da es kein Feuer gab, sind die Kollegen eben da abgerückt, genauso wie die Feuerwehr. Ja, und dann 2 Tage später, eben am 29. Dezember, war es dann dieses Bild, was wir vorgefunden haben, ebenfalls nach einem Brandmeldealarm. Hier haben die Kollegen dann in diesen Archivraum reinschauen müssen und haben dann dort eben dieses Chaos festgestellt und dann eben gesehen, jo, wir haben es mit einem großen Einbruch zu tun.
Mhm. Nochmal einmal zurück zu diesem ersten Alarm. Man könnte ja denken, wenn in einer Bank ein Feueralarm ist, dann gibt es ein Prozedere, dass man vielleicht sich alles mal genau anguckt. Aber das ist gar nicht so, oder? Wie ist das normale Prozedere, wenn aus einer Bank ein Feueralarm kommt?
Es gibt ganz genaue Prozedere, wie sowas abläuft. Nämlich, es gibt eine Brandmeldezentrale, die hat es hier auch gegeben. Hier ist dieser Alarm aufgelaufen. Und dann muss man sich vorstellen, dass eben verschiedene Brandmelder angezeigt werden, wo mutmaßlich ein Feuer ausgebrochen sein könnte. All diese Brandmelder sind angeschaut worden und da hat man nichts feststellen können. Insofern konnte man nicht davon ausgehen, dass hier ein Einbruch stattfindet und ist dementsprechend wieder abgerückt.
Das heißt, da sind Leute auch wirklich reingegangen in die Bank. Also ist jetzt nicht, dass man von außen geguckt hat.
Nein, nein, nein. Wir haben das Gebäude, also die Feuerwehr hat das Gebäude zusammen mit uns begangen an diesem Alarm und wir haben entsprechend auch diese Bereiche begangen. Im Tresorraum selber waren sie allerdings nicht, weil dort eben auch kein Feueralarm angezeigt worden ist.
Gibt es eine Theorie, warum dieser Brandmelder ausgelöst hat, was den da irgendwie aktiviert haben könnte? Waren das die Täter irgendwie oder?
Das hängt wahrscheinlich ursächlich zusammen. Wie genau können wir im Moment noch nicht rekonstruieren. Da sind wir noch dran. Was wir allerdings vermuten, ist, dass es vielleicht Staub oder irgendwelche anderen Chemikalien sowas gab, die ja auch ausgebracht haben, dass das vielleicht dafür gesorgt hat, dass dieser Brandmelder dann ausgelöst hat.
Man vermutet heute, dass der Staub der Bohrarbeiten die Melder ausgelöst hat. Aber weil das System im Tresorraum stumm blieb, zogen Beamte und Feuerwehr wieder ab. Die Täter konnten also weitermachen. Aber Zeit, die mal etwas genauer zu betrachten. Wer könnte das eigentlich gewesen sein?
Was wir auf jeden Fall wissen, wir haben es mit einer Tätergruppe zu tun. Wir gehen von rund 6 bis 8 Tatverdächtigen aus. Das konnten wir mittlerweile so in Einklang bringen, auch mit den Bildern, die uns zur Verfügung stehen. Und wir wissen, dass sie alle in einem mittleren Alter sind. Wir können auch ungefähre Angaben zur Größe machen. Das lässt sich heute auch relativ gut auswerten. Darüber hinaus dauern die Ermittlungen an, aber ich kann da nicht ins Detail gehen, was da noch bekannt sein könnte.
Es gibt ein Detail, das sehr gut zeigt, wie professionell und durchdacht die Täter vorgegangen sind. Denn als sie am frühen Morgen des 29. Dezember das Gebäude mit schwarzen Taschen verlassen, halten sie sich ganz ordnungsgemäß an die Regeln. Sie bezahlen nämlich die Parkgebühren der Tiefgarage, wo ihr Fluchtauto steht. Auf den Überwachungskameras sind ihre Gesichter allerdings nicht zu erkennen. Dafür sieht man ein anderes Detail. Beim Einwurf der Münzen sieht man, dass eine Person keine Handschuhe trägt. Wäre also nicht das eine Möglichkeit, um an die Fingerabdrücke der Täter zu kommen?
Er hat keine Handschuhe an und schmeißt er jetzt Münzen rein. Konnte man die da wieder rausholen? Oder?
Dazu mache ich Ihnen kleine Angaben. Das ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Selbstverständlich haben wir Spuren gesichert, auch an diesem Kassenautomat. Wir konnten sehen, dass der Tatverdächtige auch hier eine Flüssigkeit ausbringt, um eben Spuren des Geldeinwerfens zu verwischen. All das ist eben für uns jetzt kleine kriminalistische Arbeit.
Was ich verrückt finde, dass er bezahlt fürs Parken.
Ja, es steht natürlich zu vermuten, dass hier möglichst wenig Aufsehen erregt werden sollte, weil, wie man es aus Filmen kennt, man kann mit einem Auto auch einfach durch eine Schranke durchfahren und ist weg. Wenn man aber davon ausgeht, dass die Tatverdächtigen mehrmals raus und rein gefahren sind, dann wäre das sicherlich unklug und es macht dann mehr Sinn, vielleicht zu bezahlen, um nicht auch zu fahren.
Auf dem Video aus der Tiefgarage ist auch das Fahrzeug zu sehen, inklusive Nummernschild.
Das Nummernschild ist wahrscheinlich nicht zuordbar, ist es gefaked oder?
Genau, also es sind gefälschte Nummernschilder, das können wir sagen. Und das macht uns eben auch so schwierig. Man hat nur eine sehr kurze Sequenz, die wir hier sehen. Und ja, es gibt halt Terabyte von Daten eben nicht nur aus dieser Tiefgarage, sondern da wir hier immer in einer Innenstadt unterwegs sind, haben wir natürlich auch Kameras gesucht und ausgewertet, die um diese Tiefgarage rum sind, um hier vielleicht auch das Fahrzeug nochmal wiederzufinden. Mhm. Und all das dauert eben auch an und es braucht halt einfach eine lange Zeit, um hier möglicherweise nochmal dieses Auto zu finden.
Die Ermittlungen dauern an.
Wir ermitteln im Moment mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, um hier diesen großen spektakulären Einbruch zu klären. Es sind 3000 Schließfächer aufgebrochen worden. Es gibt ungefähr genauso viele Geschädigte, die sehr viel Geld, sehr viel Wertgegenstände verloren haben. Wir sprechen hier von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag, der abhandengekommen ist. Ja, und es dauert im Moment einfach lange an, um all die Spuren, die wir haben, auszuwerten. Denn was wir wissen wollen ist, wer ist es gewesen und wo ist die Beute?
Ob es jemals eine Antwort auf diese Frage geben wird, ich kann es nicht einschätzen, aber ich vertraue der Polizei, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tut, damit die Täter gefasst werden und die vielen Menschen, die durch den Raub viel Geld und Besitz verloren haben, entschädigt werden können. Es gibt übrigens Sicherheitssysteme, die einen solchen Einbruch zwar nicht unmöglich, aber extrem schwer machen könnten. Eines davon ist in dem Film True Crime Experiment, der große Sparkassenraub auf Joyn zu sehen, in dem Matthias Fiedler der Frage nachgeht, warum niemand etwas von diesem Raub mitbekommen hat. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich bin Peter Kreiner, bis zum nächsten Mal.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.